der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Jan Garbe. Du bist Vice President Global Technology and Engineering Centers bei der BASF in Ludwigshafen und darüber hinaus in der NAMU aktiv. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Garbe, seit 2009 in der BASF und in meiner heutigen Funktion verantworte ich die Global Technology and Engineering Centers. Dazu gehören unter anderem die Automatisierung, die Prozessanalysentechnik, die Werkstofftechnik und die Maintenance und Reliability Beratung. Wir tragen dabei einerseits die Verantwortung für Ludwigshafen und Europa und übernehmen gleichzeitig auch eine globale funktionale Rolle ein. Besonders reizvoll für mich finde ich die Verbindung dabei aus der strategischen Perspektive und der konkreten industriellen Realität. Denn am Ende müssen wir unsere Lösungen im echten Anlagen sicher wirtschaftlich und auch mit einem spürbaren Mehrwert funktionieren. Des Weiteren beschäftige ich mich auch intensiv mit dem Thema Autonomie in der Prozessindustrie, insbesondere auch im Spannungsfeld von Technik, Organisation, Führung und menschlichem Vertrauen.
Finde ich ja toll, dass Autonomie nicht nur Technik ist, sondern auch Menschen und Vertrauen nach deinem Verständnis. Jan, was bedeutet für dich persönlich und für die BASF dieser Satz »Good is good enough« im Kontext der Automatisierung? Der fiel ja auf der NAMUA-Hauptsitzung letzten Jahres.
Ja, ist ein prägender Satz gewesen, den Olaf Abel da in die Runde geworfen hat. Und für mich bedeutet Good is good enough ausdrücklich nicht, dass wir uns mit Mittelmaß zufrieden geben. Ich verstehe eher diesen Satz als Ausdruck von Verantwortung und industrieller Urteilskraft. Gerade im BASF-Kontext müssen wir bewusst unterscheiden zwischen dem, was wirklich kritisch ist, und dem, was wir bis zur letzten theoretischen Optimierung treiben sollten. Dabei müssen wir beachten, dass unsere Industrie derzeit unter aktuellem massiven Druck steht, unter anderem hohe Energiepreise, regulatorische Komplexität, globaler Wettbewerb. Und in vielen Segmenten sehen wir auch strukturelle Überkapazitäten. In solchen Situationen hilft uns keine Lösung, die auf Papier oder PowerPoint brillant wirkt. Wir brauchen eher Lösungen, die robust wirtschaftlich und im Betrieb wirklich tragfähig sind. Good is good enough ist für mich daher kein Spargedanke, sondern eher, sagen wir mal, eine konsequente Frage, was bringt unsere Anlagen und in heutige Bedingungen tatsächlich nach vorn? Und was brauchen unsere Kunden?
Jan, wenn wir da noch mal ein bisschen näher drauf schauen, wo liegt denn für dich persönlich die Grenze zwischen der pragmatischen Lösung einerseits und einem gefährlichen Kompromiss?
Ja, ich denke, die Grenze sollte klar definiert sein. Sobald Sicherheit, Compliance, Umweltvorgaben oder Anlagenverfügbarkeit substanziell gefährdet werden, endet der Pragmatismus. Ab diesem Punkt sprechen wir nicht mehr über eine gute Idee oder schnelle Lösung, sondern eher über einen unzulässigen Kompromiss. Pragmatisch darf man aus meiner Sicht bei der Ausprägung, beim Komfort, aber auch bei einem zeitlich gestuften Ausbau sein. Nicht verhandelbar ist jedoch der grundlegende Schutzmechanismus und die technische Integrität einer Lösung. Good enough ist dort legitim, wo das Ergebnis beherrschbar ist, die Risiken verstanden sind und ein klarer Pfad für die Weiterentwicklung besteht. Gefährlich wird es eher dann, wenn offene Punkte verdrängt oder Schwächen schön geredet werden. Dann ist es nicht mehr pragmatisch, sondern eher fahrlässig.
Jan, viele Automatisierungsprojekte scheitern ja industrieübergreifend, nicht Prozessindustrie beschränkt, nicht an der Technik, sondern Anspruch an Perfektion, dass man perfekt sein will. Wie erkennst du in der Praxis den Punkt, an dem eine Lösung ausreichend gut ist, um produktiv zu sein? Ein paar Kriterien hast du ja eben schon genannt. Gibt es da so Punkte, wo du sagst, stopp, jetzt wird's zu viel?
Ja, würde vielleicht drei Punkte anstellen. Erstens würde ich mich fragen, ob die Lösung zuverlässig in ihrem realen Betriebsumfeld funktioniert. Zweitens sind die Risiken technisch, organisatorisch und operativ verstanden und auch beherrschbar. Und drittens bewerte ich stets den zusätzlichen Nutzen, also den Mehrwert, als sehr wichtig und macht eine weitere Optimierung überhaupt noch Sinn im Verhältnis von Zeit, Aufwand und damit einhergehender auch zusätzlicher Komplexität. Wenn die drei Fragen mit Ja beantwortet werden, ist für mich häufig der Punkt erreicht, dass man produktiv gehen kann. Und aus eigener Erfahrung habe ich auch als Jungingenieur auch mehr mich auf die Technik konzentriert, als auch auf die betriebliche Notwendigkeit. Ich glaube aber auch, dass wir in der Vergangenheit oft einen sehr hohen technischen Anspruch an die perfekte Lösung uns leisten konnten. Viele Bestandsanlagen wurden, glaube ich, aber auch jedoch unter anderen Rahmenbedingungen gebaut, mit mehr Personal für günstigere Energiekosten und auch anderen Investitionslogiken. Heute müssen wir eher im Bestand deutlich schneller Mehrwert erzielen. Und deshalb überzeugt mich eher eine tragfähige Lösung, die in sehr kurzen Zeitabständen, also in sehr kurzen Zeithorizont Nutzen bringt und anschließend weiterentwickeln kann, als eine Perfektion, die eben halt länger dauert und dann gegebenenfalls auch zu spät kommen kann.
Das heißt, so ein bisschen in Anleihe an andere Branchen, andere Industrien. Ich habe aus deiner Aussage rausgehört, eine 80% Automatisierung, die du heute machen kannst, die heute ihren Nutzen entfaltet, ist im Zweifelsfall wertvoller als eine 100% Lösung, die erst in 3 Jahren kommt, weil noch viele, viele Vorarbeiten erledigt werden müssen. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es da noch einschränkende Aspekte?
Kurt, absolut. Ich denke auch, das ist der Druck, den wir heute gerade haben und auch der von unseren Kunden rübergespielt wird, dass wir schauen müssen, was wir sehr schnell umsetzen können, also als 80% Lösung. Voraussetzung ist allerdings, dass die 80% Lösung einen echten Mehrwert liefert und nicht in eine technische Sackgasse führt. Und das in der Produktion zählt nicht nur das Ideal, wie dass das Endbild sehr gut aussieht, sondern vor allem, was der konkrete Nutzen dafür ist. Und wenn eine Lösung heute schon Sicherheit unterstützt, Bedienung entlastet, Datenqualität verbessert und die Anlagenverfügbarkeit erhöht, dann hat man einen unmittelbaren Mehrwert schon generiert. Und genau das ist für mich die entscheidende Frage. Wie schaffen wir es, in den Anlagen unter den schwierigen Rahmenbedingungen, die wir zurzeit haben, stabil, wirtschaftlich und zukunftsfähig unsere Anlagen zu betreiben? Ich habe es schon erwähnt, wir befinden uns in einem Zeitpunkt einer Überkapazität und einer Konsolidierungsdruck. Und das ist dann keine theoretische Diskussion, die wir dann führen, sondern eher eine praktische Managementfrage. Deshalb halte ich so eine schrittweise Automatisierung häufig für die bessere Lösung, solange klar definiert ist, wie die nächsten Schritte aussehen. Das heißt also, wir brauchen Zielbilder für unsere Anlagen. Und diese sollten nicht sich nur auf die Automatisierungstechnik beschränken, sondern die müssen holistischer sein.
Kannst du dafür ein Beispiel nennen, was du mit holistischer meinst?
Ich sehe das so, dass wir sogenannte Asset-Target-Picture definiert haben, die sich meistens auf technische Aspekte oder Teilanlagen konzentrieren. Wenn wir das holistisch sehen, sollten wir dann die reine Produktion, als auch die Intralogistik, die Logistik, Betriebslabore und weitere Prozesse mit einbeziehen. Also wir sollten uns überlegen, wie wir diese Anlage in 10, 15 oder 20 Jahren betreiben wollen, unter sich ändernden Rahmenbedingungen, aber auch unter sich ändernden Rahmenbedingungen bezüglich Personal, Fixkosten, als auch Qualität und Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sozusagen über den eigenen direkten Betriebspunkt hinausdenken.
Ja, ich erlebe das immer, ich erlebe das immer, dass wir dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Asset-Target-Picture so definiert haben als ein Muss. Ich hatte das in Polen, ich war da Werksleiter mal 5 Jahre und kenne das, weil ich auf der anderen Seite halt mal gesessen habe und habe mir dann auch für das Werk überlegt, als ich es vorgefunden habe, wir haben eine super technische Basis da gehabt mit einer super Integration auch von MES-Systemen, SAP. Aber eigentlich haben wir nie die Performance auf die Straße bekommen. Und wir mussten uns überlegen, wie wir einerseits die Organisation weiterentwickeln, um mit diesen Werkzeugen umzugehen. Und dabei war es auch manchmal notwendig, einen Schritt zurückzugehen. Das heißt, wir haben manchmal wieder mit Strichen an der Tafel gearbeitet, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Also auch mit den KPIs. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was will ich denn in Zukunft erreichen? Und da ist ein Aspekt dazu. Wir hatten zum Beispiel einen Teil davon, war eine Batchanlage und die war auch vollautomatisiert. Ne? Und diese Automatisierung wurde nur aber zu 15% genutzt. Also Automatisierung ist da, aber Mitarbeiter nutzen es nicht. Und da komme ich wieder auf den menschlichen, psychologischen Aspekt dahinter. Ne? Warum machen sie das nicht? Wir haben dann eigentlich KPIs aufgesetzt, um zu sagen, wir müssen den Automatisierungsgrad erhöhen, um eigentlich auch dann zu gucken, wie können wir uns ständig weiter optimieren. Und darüber hinaus muss man dann halt mit den Mitarbeitern noch reden und sagen, ey, ich möchte jetzt einen Automatisierungsgrad von dem Batch-System von 90 oder 95% haben. Und dann hat man aber festgestellt, ey, da gibt es noch ein paar Hürden zu überspringen, die wir vorher nicht betrachtet haben, um das komplett zu lösen. Ne? Und diese wurden dann eben halt systematisch angegangen, abgestellt, sodass wir eben halt bis zu einem Automatisierungsgrad von 80 bis 90% gekommen sind. Wenn man dieses Bild hat, dieses klare Bild dahin, dass man das erreichen will, dann kommt man eben halt auf diese Problempunkte und kann die systematisch verbessern. Im Gesamtkontext der Anlage haben wir uns auch aber dann die Frage gestellt, was sind denn zukünftige Anforderungen, die wir haben? Also wir mussten die Intralogistik weiter optimieren, ne? Hin von oder weg von mehr na, Forklifts, Gabelstaplern hin zu mehr fahrerlosen Transportsystemen. Wir müssen dann auch Robotertechnik weiter optimieren und dann noch wiederum den Personaleinsatz weiter optimieren. Und das spielt dann alles zusammen, um sich dann Gedanken zu machen, Menschenskinder, wie sieht denn die Anlage in 10, 15 Jahren aus? Und die Frage muss man sich stellen. Chemieanlagen kann das auch sein, dass man Messwarten zentralisiert, Personal zentralisiert. Also es sind sowohl technische, organisatorische als auch psychologische Komponenten zu betrachten, um dieses Asset- oder Plan-Target-Picture, nenne ich es jetzt mal, zu entwickeln. Also das mal nur am Rande, kurz.
Ja, aber danke für ein konkretes Beispiel. Und ich glaube, bei der nächsten Frage frage ich auch was ganz Konkretes. Das Thema, hast ja gesagt, Pfad für Weiterentwicklung, nicht in Sackgassen reingehen. Konkret, es gibt ja die APL-Technik. Im Moment sind die Geräte noch etwas teurer als die 4 bis 20 Milliampere. Wenn jetzt ein Ingenieur mit der genialen Idee kommt, 4 bis 20 Milliampere reicht doch. Sagst du dann, oh, rote Ampel, das ist eine Sackgasse, oder nimmst du die Einsparung gerne mit?
Also wäre für mich ganz klar eine Sackgasse. Ne? Wir haben uns ja auch in der Vergangenheit viel mit offenen Systemen beschäftigt. Michael Kraus hat in der letzten Sitzung auch angesprochen im Automation Podcast, dass wir da eine Offenheit brauchen, um die Automatisierung wirtschaftlicher, effizienter, bezahlbarer zu machen, um die Funktionalität mal nutzen zu können. APL bietet diesen offenen Standard. Wir können mehr Daten nutzen und ich glaube, wir haben noch nicht alle Möglichkeiten eigentlich genutzt, auch was die Messtechnik daraus machen kann. Und das sollten wir auch weiter vorantreiben. Also, wenn du mich fragst, 4 bis 20 Milliampere ist für mich klar eine Sackgasse.
Stimmen wir ganz schnell überein.
Jan, habt ihr eine konkrete Checkliste, Kriterien, nach denen ihr vorgeht, wenn ihr am Ende des Tages entscheiden wollt, ist gut genug wirklich akzeptabel?
Ja, vielleicht nicht eine klare Checkliste, aber ich denke mal, es ist wichtig zu wissen, wann gut ist gut genug. Und erstens müssen wir dann sagen, dass eine Lösung sicher und regelkonform sein sollte. Und das ist logischerweise nicht verhandelbar. Zweitens muss sie robust und im Betrieb auch wiederum beherrschbar sein. Und drittens muss sie einen erkennbaren wirtschaftlichen Mehrwert liefern. Also zum Beispiel Effizienz steigern, den Aufwand reduzieren oder Produktqualität verbessern oder eben halt auch die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Viertens, müssen die Menschen auch funktionieren. Das heißt, sie müssen damit arbeiten können. Also muss die Lösung verständlich sein, akzeptiert und auch wartbar. Fünftens vielleicht, sie muss skalierbar sein. Aber das sollte eigentlich jede Lösung sein, die wir uns vornehmen. Und gerade für mich in der Autonomie kommt noch eins hinzu, dass die Lösung auch psychologisch tragbar oder tragfähig sein sollte. Das heißt also, Rollen und Verantwortlichkeiten und Eingriffsmöglichkeiten sollten klar definiert sein, damit die neuen Systeme auch akzeptiert werden. kurz wieder abgeschwiffen zu dem, was ich vorhin gerade von der Automatisierung gesagt habe, ne? Also sprich, wenn Sie die nicht akzeptieren, dann versuchen Sie ja Wege zu finden, um es wiederum zu umgehen. Und so haben wir das ja auch in der Vergangenheit bei vielen MPC-Lösungen auch gesehen, dass die mit der Zeit eben halt nicht mehr akzeptiert wurden und dann eben halt auch abgeschaltet wurden, weil man gesagt hat, naja, der driftet eh weg, läuft nicht, ne? Also hat man keine Akzeptanz auch in der Belegschaft gefunden, ne? Und an dem Punkt müssen wir mehr arbeiten. Also wir müssen versuchen, die Mitarbeiter mal mitzunehmen, weil sie ja auch Kontrolle verlieren in der Anlage. Und wir haben sie ja in der Vergangenheit eigentlich dazu erzogen, Anlagen zu kontrollieren, ne? Ich vergleiche das immer gern mit dem Kahnemann, schnelles und langsames Denken. Also wir haben eigentlich unsere Mitarbeiter zum schnellen Denken erzogen, dass sie die Anlagen beherrschen, schnell reagieren können, intuitiv, sich das Wissen angeeignet und sie können es machen. Und jetzt bewegen wir sie eigentlich, wenn wir die Autonomie erhöhen, versuchen wir wieder einen Schritt zurückzugehen und sie dürfen eigentlich gar nicht mehr so viel anfassen. So. Und das ist aber völlig unnatürlich für die Menschen dann. Also muss man sie mitnehmen und sagen, ihr habt eine andere Rolle in dem Spiel und ihr müsst euch vielleicht auch auf andere Aufgaben konzentrieren als die, die ihr jetzt habt.
Klar, es darf nicht so sein, dass irgendwas schiefläuft und keiner mehr weiß, überhaupt merkt, dass es schiefläuft, sondern haben wollte, die KI hat mir nichts gesagt. Ne? Das wäre dann der GAU.
Ja, genau. Und das ist ja auch noch, Thomas, du sprichst es gerade an, ist noch ein wesentlicher Punkt, auch dahingehend, wie schaffen wir es eigentlich auch bei solchen autonomen Anlagen, unsere Anlagenfahrer fit zu halten, dass sie verstehen, was in der Anlage passiert und gleichzeitig dann auch wissen, was in kritischen Situationen zu tun ist. Nicht alles kann die KI von Anfang an abdecken.
Das ist für mich schon lange ein Punkt, wo ich sage, die Fluggesellschaften wissen, warum sie ihre Leute zweimal im Jahr in den Simulator stecken. Die lernen dort nicht, wie ich den Flughafen Frankfurt bei Sonnenschein anfliege, sondern die lernen eben, was tue ich, wenn mir beim Start ein Triebwerk abraucht oder genau solche Sachen, die dann eben wirklich geübt werden, sodass dann im Ernstfall der Stress auch sich in Grenzen hält.
Heißt also, wir müssen mehr investieren auch zum digitalen Zwilling und auch zu Operator-Training-Systemen, ne, die dann eben halt das, was du gerade beschrieben hast, auch umsetzen können.
Jan, eine andere Frage. Es gibt ja so ein Spannungsfeld zwischen Standardisierung. In allen Betrieben sehen die Messwarten gleich aus. Und auf der anderen Seite den Wunsch zur Individualisierung. Der Betriebsleiter sagt, ich brauche aber den Knopf oben rechts. Wie geht ihr damit um?
Also dieses Spannungsfeld haben wir auch und das eigentlich tagtäglich und eigentlich in vielen Standorten. Ich finde, bin ein Freund davon, dass Standardisierung schon enorm wertvoll ist, weil es die Komplexität reduziert, Engineering auch beschleunigt, Wartung erleichtert und Skaleneffekte erbringen kann, ne? Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass nicht jede Anlage, jeder Standort und auch jeder Prozess gleich oder identisch sind, ne? Die Kunst liegt eben halt darin, jetzt nicht entweder oder, sondern eigentlich eine intelligente Aufteilung, wie viel Standard ist möglich und wie viel Individualisierung ist möglich und können wir uns noch leisten. Meiner Erfahrung sind Projekte besonders erfolgreich, wenn wir eben halt viel Standardisierung genutzt haben. Das gibt Orientierung und Effizienz. Auch Modulcharakter oder Modularisierung spielt eine große Rolle drin. Dann kann man schneller sein. Nicht nur in der jeweiligen Phase, sondern eben halt später hinaus. Ne? Problematisch wird es immer dann, wenn Individualisierung aus Gewohnheit oder eigener Präferenz entsteht. Dann wachsen Varianten, Schnittstellen und Folgekosten. Das habe ich schon oft in meiner beruflichen Laufbahn erlebt. Die wachsen dann und der Mut zur Standardisierung ist dann eher mal halt gering. Und wir trauen uns dann nicht, diesen Schritt dann am Ende nochmal zu gehen.
Jetzt gibt es ja aber zwei Möglichkeiten, Jan. Diese künstlerische Freiheit, die da relativ schnell in Projekten doch auch an Fahrt und Momentum aufnimmt, irgendwie in den Griff zu bekommen. Das eine ist zu sagen, nein, wir machen es nicht. Und das andere ist es tatsächlich auch versuchen, so ein wenig zu rationalisieren. Also zu schauen, wann ist denn eine lokale Optimierung einer Anlage tatsächlich sinnvoll, hilfreich, erfüllt die Kriterien, die du vorhin ja alle genannt hast, in Bezug auf Verfügbarkeit, Effizienz und alle weiteren Aspekte. Wie nehmt ihr den künstlerischen Aspekt raus und führt das Ganze in Richtung einer etwas rationaleren Beurteilung?
Ja, ist schwierig, Kurt. Wir haben in den letzten Jahren schon mehr erlebt, dass wir mehr Verantwortung in die ODs, auch in die Betriebe geben. Und sie haben dadurch natürlich mehr die Freiheit, über Sonderlösungen nachzudenken und nutzen das auch. Was wir machen können, ist natürlich den Mehrwert zu zeigen, was eine Standardisierung bringt. Und das müssen wir klar auch mit dem Betrieb diskutieren und auch das monetär, also sprich einen Mehrwert, darstellen. Nur dann kann man wiederum erfolgreich sein. Das ist eine Schiene, die wir fahren. Eine andere ist natürlich auch, dass wir darum kämpfen, dass wir eine gewisse Mandatierung für gewisse Standards auch im Unternehmen bekommen, also auch in den Global Technologie und Engineering Centern, dass wir sagen, wir haben da gewisse Standards und die wollen wir auch weiter umsetzen. Und da gibt es auch keine Diskussion darüber, weil sie im Kontext der BASF insgesamt einen Mehrwert bringen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch immer wieder in die Diskussion mit unseren Kunden gehen, um ihn dazu zu überzeugen. Ne? Gelingt auch nicht immer.
Kann ich eine Anekdote aus dem Leben erzählen? Wir hatten mal einen Betrieb. Da war der Betriebsleiter ein junger Mensch mit Laborhintergrund. Und der hat gesagt, ich will, dass meine Anlage vollautomatisch fährt. Nehmt bitte die Handautomatikumschaltung aus den Reglern heraus. Und die Ingenieure haben das tatsächlich gemacht und haben danach viele, viele Wochenendschichten gebraucht, bis sie wieder eine Handautomatik reingebaut hatten, die man natürlich zum Anfahren braucht und die man bei Betriebsstörungen braucht, um eine Charge zu retten. Aber da reichte im Vorfeld das Rückgrat nicht, um zu sagen, machen wir nicht, geht nicht.
Ist immer so eine Kombination, ein Kompromiss aus. Also wir müssen ja nicht alles automatisieren, sondern einen gesunden Weg finden, aber auch alle Prozesssituationen, wie du es ja beschrieben hast, abzudecken. An- und Abfahrvorgänge und besondere Situationen sind notwendig, aber eben auch gleichzeitig das Verständnis zu erzeugen, dass man schon in einem mehr automatisierten Fahrsystem enden muss, um die Anlagen optimal betreiben zu können.
Jan, du hast vorhin schon von KI und autonomen Systemen gesprochen, KI als Methode, die autonome Systeme mitträgt. Wie verändert KI den Blick auf Good is Good Enough? Werden Unternehmen durch KI eher verleitet, ständig nach einer perfekten Lösung zu suchen und weiter mit nach oben offenem Ende zu optimieren? Oder geht es eher im Gegensatz dazu darum, mit KI einen schnellen, pragmatischen Einstieg zu Verbesserungen zu finden?
Ich glaube, man verspricht sich von KI noch zu viel im jetzigen Status. Ne? Also es verführt dazu zu glauben, dass man noch eine bessere Vorhersage, noch eine feinere Optimierung oder intelligente Modelle entwickeln kann. Aber das ist eine Zeit nicht, sagen wir mal, den Weg, den wir gehen sollten. Andererseits haben wir aber eine große Chance mit KI darin, schnellere, brauchbare, datenbasierte Ansätze zu finden und diese auch umzusetzen. Ich glaube, auch in der BASF ist das vor allen Dingen relevant im Zuge der Autonomie, gerade in Produktivität, Stabilität und Sicherheit im Bestand zu optimieren. KI ist dann für mich wertvoll, wenn sie ein Muster früher erkennt, Wissen doch wiederum verfügbar macht und Entscheidungen robuster unterstützt. Nicht hilfreich ist sie dort, wenn sie eine zusätzliche Komplexität erzeugt, ohne im Betrieb einen echten Mehrwert zu erzeugen. Der Erfolg entscheidet sich dann nicht allein im Modell, sondern eher im Zusammenspiel auch von der Technik, Organisation und Mensch. Das heißt, wie ich auch beschrieben habe, dass wir das anwenden müssen. Also wir müssen gucken, wie wir auch die Prozesse dann anwenden, um KI auch in diesen Gesamtkontext von Prozessen, Rollen, Verantwortlichkeiten einzubinden. Und dann müssen wir es wiederum auch neu denken. Also nicht gucken, dass wir 1:1 Prozesse dann vielleicht auch mit KI abbilden und denken, damit geht alles schneller und besser, sondern gezielt gucken, wie können wir das neu aufsetzen und KI gezielt nutzen, um Werkzeuge, Methoden, Engineering, auch die Wartbarkeit, Vorhersagen auch zu verbessern.
Jan, du bist ja nicht nur für die Automatisierung und Analysentechnik zuständig, sondern, wie du gesagt hast, auch für die Werkstofftechnik und die Instandhaltung, Maintenance. Dieser Ansatz, good is good enough, wirkt er sich auch auf die anderen Bereiche aus oder ist das eine reine Automatisierungsidee?
Ganz klar denken wir das Thema Good is Good Enough interdisziplinär in größeren Ansätzen, unter anderem auch im Engineering stellt sich die Frage, wie viel Individualität wirklich notwendig ist und wo Standardisierung den größeren Hebel hat. Ne? Das sehen wir zum Beispiel an modularen Ansätzen oder Skid-Konzepten und bei der Wiederverwendbarkeit bewährter Lösung und bei digitalen Datenketten. Und ich denke, dass die BASF da auch ein Vorreiter ist und er fördert die Standardisierung digitaler Datenketten, um den Informationsübergang von Herstellern zu Betreibern effizienter, robuster und skalierbarer zu machen. Ähnliches sehen wir auch in Laboren, in der Logistik als auch in der Forschung. Dort geht es ebenfalls darum, nicht jede Insellösung maximal auszuoptimieren und zu individualisieren, sondern Prozesse so zu gestalten, dass sie robust, transparent und wiederholbar sind und vor allen Dingen global ausrollbar. Besonders eben halt gerade von der Forschung in die industrielle Produktion ist es auch sehr wichtig, dass man die ganzen Parameter, die auch in der Forschung angelegt und erarbeitet worden sind, halt schnell auch in die Industrialisierung gebracht werden können. Und dort muss man schauen, welche Datenmodelle man braucht, wie gestaltet man die Übertragung in die industrielle Anlagen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das so effizient wie möglich gestaltet. Und da gilt das Motto, vor allen Dingen gut ist gut genug.
Dieser Ansatz, good is good enough, der kann sich ja auch auf die Mitarbeitenden auswirken. Also Extremfall wird von Hand dosiert oder wird automatisch dosiert. Wie schafft ihr da Akzeptanz, wenn die Beschäftigten erleben, dass vielleicht manches nicht automatisiert wird, was sie eigentlich gerne automatisiert hätte und es Auswirkungen auf ihren Berufsalltag hat?
Ich glaube, dass die Akzeptanz vor allem dann entsteht, wenn die Menschen merken, dass man das mit ihm zusammen erarbeitet und dass ihr Beitrag wirklich ernst genommen wird. Ich glaube, Mitarbeiter spüren schnell, wenn eine Automatisierungslösung im Alltag hilft oder eben nicht und nur eine ingenieurtechnische Lösung sein kann. Deshalb finde ich es wichtig, offen zu sagen, dass auch nicht jeder Prozess vollständig automatisiert werden sollte. Es ist immer eine Kombination aus Mensch und Technik wichtig, die robust, sicher und wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Und gerade in der Autonomie ist das entscheidend. Wenn ein System wie eine Blackbox wirkt oder der Mensch das Gefühl hat, sie tragen zwar weiter die Verantwortung, verlieren aber die Kontrolle oder den Einfluss, dann entsteht schnell Widerstand und man versucht, das System zu entgehen. Und für mich heißt da eine gute Gestaltung deshalb, dass man die Rollen klärt, auch die Eskalationspunkte sicher macht und Eingriffsmöglichkeiten bewusst definiert. Und ich habe das vorhin schon angesprochen, wir müssen dabei Zielbilder als Motivation definieren und die Mannschaft in den Betrieben als aktiven und wertvollen Teil eines guten Gesamtsystems mitnehmen. Mitarbeiter erleben, wenn sie es erleben, dass Erfahrungswissen nicht entwertet wird, sondern die Automatisierung stärkt. Ich glaube, dann erhöht sich auch das Vertrauen in die Lösung. Und ohne dieses Vertrauen werden wir aus meiner Sicht auch die Autonomie nicht wirklich nachhaltig umsetzen. Und wir müssen uns auch Gedanken machen darüber, wie wir das Betriebspersonal weiterentwickeln und sicherstellen, dass die Komplexität der Anlagen weiter beherrschbar wird und in kritischen Situationen sicher eingegriffen werden kann. Und das bedeutet auch, dass wir dann Systeme schaffen, um unsere Operator auch mitzunehmen, zu trainieren für diese kritischen Situationen.
Jetzt hast du viel über Mitarbeiter im Kontext Technologie, System, Anlage gesprochen. Ihr bemüht die Zielbilder für eure Anlagen. 10, 15 Jahre waren ein Horizont, den du vorhin genannt hast. Lass uns das doch mal auf Mitarbeitende übertragen. Wie sieht denn das Zielbild für die Kompetenzen eines Mitarbeitenden aus, der in Zukunft mit einer Kultur zurechtkommen muss, in der schneller ausreichend gute Lösungen hoch bewertet werden, er gleichzeitig oder sie alles unter Kontrolle behalten muss, trotzdem weniger tut und im kritischen Fall dann doch wieder gefordert ist, die Verantwortung und Kontrolle vollständig zu übernehmen. Welche Kompetenzen braucht es dafür? Was verändert sich im Vergleich zu heute, wenn wir wirklich diesen mittelfristigen Horizont 10 bis 15 Jahre mal annehmen?
Vielleicht kann man das in vielleicht drei Kompetenzen bündeln. Das erste ist die Urteilsfähigkeit, also das heißt die Fähigkeit zu erkennen, was wirklich kritisch ist und was man auch pragmatisch lösen kann. Zweitens Veränderungsbereitschaft, Lernen und Veränderungsbereitschaft, denn Technologien und Werkzeuge und Arbeitsweisen entwickeln sich schnell weiter. Und drittens ist das Systemdenken. Also wer in der Prozessindustrie arbeitet, lebt mit Komplexität und muss Wechselwirkung verstehen zwischen Technik, Betrieb, Sicherheit, Daten und vor allem Zusammenspiel mit den Menschen. Und dann kommt noch was Wichtiges dazu, nämlich die Fähigkeit, mit dem veränderten Kontrollverständnis umzugehen, was ich schon beschrieben habe. Und in einer stärkeren autonomen Welt verschiebt sich die Kompetenz vom ständigen Eingriff hin zur Gestaltung von Systemen, von Grenzen und auch Entscheidungen. Und genau auf diese Form der Verantwortung und Wirksamkeit müssen wir unsere Mitarbeitenden vorbereiten und auch mitnehmen und hinführen. Und das bedarf noch einer gewissen Veränderung in unserer Kultur, als auch in unseren Bildern für die gesamte Betriebsmannschaft.
Jan, eine spezielle Mitarbeitendengruppe sind ja jungdynamische Ingenieure, Ingenieurinnen, die gerne mal an eine Grenze gehen, gerne auch mal was optimieren bis zum Ende. Woran, wenn du ihnen einen Tipp geben könntest, würdest du ihnen sagen, nur lass mal gut sein?
Ja, man hat das ja auch persönlich selber erlebt, ne? Und man sollte sich dann im Projektalltag immer wieder fragen, ob man noch das reale Problem eigentlich löst oder ob man schon das System weiter verfeinert, aus Ingenieurstolz heraus, ne? Optimierung ist logischerweise sinnvoll und erhöht, solange es die Sicherheit erhöht und auch die Bedienbarkeit, verbessert, auch den Aufwand reduziert und am Ende einen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Wenn aber jede weitere Verbesserung zu nur noch marginalen Kundennutzen führt oder eben halt die Komplexität erhöht, dann ist der Punkt erreicht, wo man aufhören sollte und einfach sagen müsste, es ist good enough. Und junge Ingenieurinnen und Ingenieure müssen dann auch lernen, dass die Technik nicht die sich durchsetzt mit den meisten Funktionen, sondern die Technik, die das Problem sinnvoll, nachhaltig löst und auch einen Mehrwert schafft.
Jan, verlassen wir Technik, Technologie, Anlagen und Mitarbeitende für eine Sekunde und schauen mal auf dich. Was motiviert dich denn jeden Tag in der Prozessindustrie zu arbeiten und dort Technologie und Engineering zu gestalten und das jetzt ja schon über einen etwas längeren Zeitraum? Was sind deine Motivatoren? Wovon ziehst du die Energie, um weiterzumachen?
Er ist natürlich in der Prozessindustrie die unmittelbare Wirkung. Wir arbeiten hier nicht nur an abstrakten Konzepten, auch mal, aber auch eben halt an realen Systemen, die unsere Wertschöpfung erhöhen oder den Mehrwert leisten. Und daraus setzen wir auch den Unterschied. Gerade weil die Rahmenbedingungen heute so anspruchsvoll sind, mit hohen Kosten, regulatorischen Anforderungen und globalen Überkapazitäten, reizt mich die Frage schon umso mehr, wie wir die bestehenden Anlagen besser, stabiler und wettbewerbsfähiger machen können. Und gleichzeitig ist die Prozessindustrie für mich immer noch eins der faszinierenden Felder überhaupt, weil es viele Dimensionen, Aspekte dazu kommen, ne? Sicherheit, Chemie, Automatisierung, Energie, Nachhaltigkeit, Daten und vor allem Menschen. Und diese Mischung aus technischer Tiefe, strategischer Relevanz, aber auch eine echte Hebelwirkung zu haben, die treibt mich dann schon an, mit auch dieser Komponente den Mensch dabei mehr zu berücksichtigen.
Dann nehmen wir doch den Menschen, Jan Garbe, jetzt mal direkt. Du wirkst ja so ganz zufrieden, aber ich vermute, wenn eine Fee dir drei Wünsche anbieten würde, eine gute Fee natürlich, was du für dich, für die Automatisierung, für die BASF oder für Good is Good Enough dir wünschen würdest, was würdest du der Fee mitgeben?
Also ich würde erstmal ein bisschen auf eine Metaebene gehen und sagen, dass wir brauchen eigentlich klare, verlässliche, wettbewerbsfähige industriepolitische Rahmenbedingungen in Europa. Und dazu gehört vor allen Dingen Energie, die bezahlbar ist, Dann Regulierung von Investitionsbedingungen und die auch wiederum das Investitionen ermöglichen und nicht erschweren. Markus Kamit hat das eigentlich treffend beschrieben, indem er gesagt hat, wir haben eine Bleiweste umbekommen, um ins Schwimmbad schwimmen zu gehen. Und das Bild beschreibt die aktuelle Lage schon sehr plastisch. Und das muss aus meiner Sicht schon sehr deutlich geändert werden. Und das haben wir selber in der Hand als Europa. Mein zweiter Wunsch wäre ein echter Produktivitätssprung im Bestand. Ich glaube, wir müssen viel schneller darin werden, Digitalisierung, Standardisierung und Autonomie wirksam in die Fläche zu bringen und damit auch die bestehenden Anlagen unter den schwierigen Rahmenbedingungen, wie wir sie jetzt haben, zukunftsfähiger gestalten zu können. Und mein dritter Wunsch, das habe ich jetzt oft genug angesprochen, ist, dass wir den menschlichen Faktor ernster nehmen. Und Technologie allein wird nicht ausreichen, um uns zu verbessern. Wir brauchen Vertrauen, Rollenverständnis, Führung und psychologische Sicherheit, um die Potenziale autonomer Systeme in der Zukunft besser heben zu können. Und ich glaube, wenn wir das drei so in den Griff kriegen, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, auch für Europa wieder wettbewerbsfähig zu sein.
Jetzt sage ich mal ganz frech, an uns Ingenieuren wird es nicht liegen, wenn wir es nicht sind. Auch wenn das vielleicht jetzt den einen Hörer oder Hörerin ärgert. Jan, wir sind relativ weit in unserem Gespräch. Manchmal gibt es dann Wünsche so nach dem Motto, den Punkt habt ihr gar nicht gefragt, da würde ich aber gerne eine Antwort geben. Gibt es so Punkte, wo du noch ein Thema anbringen würdest, was du noch loswerden willst?
Ja, es ist vielleicht nochmal was Wichtiges, die strategische Einordnung des Themas. Für mich ist Autonomie, ich habe es schon angesprochen, kein Nice-to-have und kein reines Technologieprojekt. In der Situation, in der wir uns befinden, wird die Autonomie zunehmend zu einer praktischen, betrieblichen Notwendigkeit, die wir umsetzen müssen. Und der zweite Punkt für mich ist die psychologische Dimension. In der Praxis scheitern viele Autonomieprojekte, sagen wir mal, selten an der technologischen Lösung oder an der Software, vielmehr am Vertrauen und an der Verantwortung und am Rollenverständnis. Und wenn die Menschen das Gefühl dann haben, die Kontrolle zu verlieren, obwohl sie weiterhin dafür verantwortlich sind, dann entsteht der Widerstand und der ist oft nachvollziehbar. Und deshalb ist genau die Autonomie für mich so wichtig auch, dass es eine Führungsaufgabe ist, eine Kulturfrage und auch ein Haltungsprojekt, dass wir die Menschen dabei mitnehmen, auch berücksichtigen und dass wir das etwas interdisziplinärer und holistischer angehen, um ein Zielbild zu entwickeln, um alle Aspekte zu berücksichtigen. Und am Ende spielen die Menschen eine wichtige Rolle und die müssen wir da noch stärker berücksichtigen.
Jan, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Okay, als erstes, Autonomie und Automatisierung sind keine Komfortthemen. Sie sind ein entscheidender Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Anlagen und sie zukunftsfähig zu machen. Die zweite Botschaft, industrielle Lösungen müssen nicht perfekt sein, aber sie müssen sicher, robust, wirtschaftlich tragfähig und für die Menschen akzeptabel sein. Und die dritte, vielleicht auch die wichtigste Botschaft ist, der Erfolg autonomer Systeme entscheidet sich nicht alleine in der Technologie, sie entscheidet sich am Zusammenspiel zwischen Technik, Organisation, Führung und menschlichem Vertrauen.
Vielen Dank, Jan. Schön, dass du heute bei uns warst.
Ich danke auch.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.